Heute im New Lawyers Podcast Sue Reiter, Jurastudentin und selbstständige Content-Strategin für juristische Zielgruppen.
Rechtstexte zu schreiben, also Texte zu verschiedenen juristischen Inhalten und diese eben auf die Anforderungen von Suchmaschinen zu optimieren. Das klingt alles furchtbar technisch, aber ist tatsächlich gar kein Hexenwerk.
Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket. Mit mir, Alicia Andert. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, noch ein Hinweis vorab. Als Juristin oder Jurist kannst du dir auf Talent Rocket ein Profil anlegen, mit dem du dich nicht nur unkompliziert und ohne Anschreiben bei zahlreichen Kanzleien und Unternehmen bewerben kannst. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dein anonymisiertes Profil freizugeben, sodass spannende Arbeitgeber dich kontaktieren können. Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu meinem heutigen Gast. Sue Reiter ist Jurastudentin und selbstständige Content-Strategin für juristische Zielgruppen. Auf LinkedIn hat sie sich mittlerweile eine beachtliche Community aufgebaut und sie unterstützt unter anderem Kanzleien, Einzelanwälte und juristische Startups im Content-Marketing. Wie sie Jurastudium und Selbstständigkeit unter einen Hut bringt, wie sie auf den digitalen Wandel der Rechtsbranche blickt und was sich aus ihrer Sicht sonst noch verändern sollte in der Jura-Bubble, das wird sie uns heute erzählen. Schön, dass du da bist, Sue Reiter.
Vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich sehr.
Du kriegst eine Icebreaker-Frage, die dich schon in den Wahnsinn getrieben hat, wie ich vorab erfahren genau. habe. Anscheinend sehr, sehr schwierig. Von daher können ja alle, die zuhören, auch mal überlegen, wie hätten sie jetzt darauf geantwortet. Ich dachte ehrlich gesagt, dass die eher so eine einfache wäre. Aber ich bin mal gespannt. Vielleicht kannst du auch mal erzählen, was dir Schwierigkeiten bereitet hat. Und zwar möchte ich nämlich von dir wissen, welche Straße auf der Welt ist deine Lieblingsstraße?
Genau, also diese Frage klingt sehr einfach, aber die hat das komplett in sich. Also da habe ich Tag und Nacht überlegt und gesagt, welche Straße? Ich bin ja wirklich viel rumgekommen und bin auch viel gereist und habe viel gesehen, aber letzten Endes habe ich gesagt, also die schönste Straße ist ja für mich, wir sind ja vor ein paar Monaten aufs Land gezogen, weil wir ja beide ortsunabhängig arbeiten. Und die schönste Straße ist für mich tatsächlich die Straße, in der wir im Moment wohnen. Und das klingt jetzt total banal, aber wir haben hier wirklich vor der Tür, wir haben Raben, wir haben Rehe, wir haben Hasen. Also auf dem Land ist es einfach so toll aufzuwachen und es ist irgendwie immer sonnig. Also irgendwie ganz, ganz anders, obwohl wir trotzdem in Deutschland sind. Deswegen würde ich sagen, auch wenn ich in ganz vielen tollen Ländern war, ist es zu Hause doch am schönsten.
Ach, das ist doch jetzt eine sehr schöne Antwort gewesen, ja. Und gerade deswegen kam ich ja auf diese Frage, weil ich weiß, folge dir ja auch auf LinkedIn und weiß, dass du sehr viel unterwegs bist und immer wieder von irgendwo anders aus arbeitest. Da kommen wir ja auch noch auf dieses Thema Remote-Arbeiten. Es war sogar so, dass wir einmal die Podcast-Aufnahme verschoben haben, weil du im Ausland warst und das Podcast-Equipment da jetzt nicht einfach hätte hingeschickt werden können. Dementsprechend dachte ich mir, da kommt jetzt bestimmt was völlig Verrücktes. Aber ist es eigentlich schön, dass du es dann doch am Ende vor der eigenen Tür am schönsten findest? Wo seid ihr denn aufs Land gezogen?
Also wir sind immer noch in Nordrhein-Westfalen. Ich komme ja eigentlich aus Köln und Köln ist ja so ziemlich das, was man als Großstadt bezeichnen kann, gehört ja zu den Top-Großstädten.
Das erlaube ich gerade so als Berlinerin, ja.
Genau, natürlich nicht, also kann nicht mit Berlin mithalten natürlich, aber Köln ist ja tatsächlich was ganz anderes als das, was wir jetzt haben. Wir sind immer noch in Nordrhein-Westfalen, sind aber so an der Grenze zu Holland und es ist einfach wundervoll. Also ich habe mich wirklich gefragt, warum ich mich eigentlich nie für das Land interessiert habe. Aber es ist auch manchmal so ein bisschen der Trend. Also es ging immer in die Großstadt in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl. Und mittlerweile geht es für viele Menschen doch wieder zurück aufs Land. Und ich hoffe, das hat auch was mit Remote Work zu tun.
Vielleicht, okay. Also das ist auch nochmal ein ganz anderes interessantes Thema. Aber jetzt müssen wir einmal auf deinen Werdegang schauen, weil sonst verfransen wir uns hier bestimmt irgendwo in Holland und Fahrradfahren und Natur. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, Jura zu studieren?
Ja, das ist eigentlich eine ganz interessante Frage, weil ich eigentlich gar nicht diesen Weg eingeschlagen habe direkt nach dem Abi. Also die meisten machen das ja so, dass sie nach der Schule sich für ein Studium oder eine Ausbildung oder was ganz anderes entscheiden und dann diesen Weg sozusagen auch einhalten. Bei mir sieht dieser Weg ein bisschen anders aus. Also ich komme eigentlich aus dem Medienbereich und habe eigentlich Medienrecht studiert, bevor ich überhaupt mit dem Jurastudium in Berührung gekommen bin. Und das erste Mal mit Jura zu tun, hatte ich dann tatsächlich in den juristischen Vorlesungen und die haben mir einfach echt gut gefallen. Also da gab es auch ganz verschiedene Meinungen. Also viele, die Medienrecht mit mir studiert haben, haben gesagt, sie könnten sich niemals vorstellen, nur Jura zu machen. Aber für mich war das, also in der ersten Stunde BGB, war das für mich einfach unglaublich schön. Also dieses Logische, diese präzise Sprache und diese ganze Argumentation, wie logisch die einfach aufgebaut ist. Und ich fand das so toll, dass ich gesagt habe, eigentlich will ich lieber das machen und später mich vielleicht irgendwie auf eine Schnittstelle oder so spezialisieren und bin dann eben zu Jura gewechselt. Also das war tatsächlich eine nachträgliche Entscheidung.
Ja, Spoiler Alert, Schnittstelle passt auf jeden Fall bei dir ganz gut zu dem, was du jetzt auch tatsächlich schon mittlerweile machst. Dann fragen wir doch mal andersrum, woher kommt denn deine Begeisterung für den Medienbereich?
Also die Begeisterung hat eigentlich schon während der Schulzeit begonnen. Also ich war immer eine Person, die sehr viel Lust hatte zu arbeiten. Ich hatte schon alle möglichen Jobs, schon während der Schulzeit viel gearbeitet und bin dann auch nach dem Abi direkt ins Berufsleben gestartet, weil ich wollte einfach nicht mehr irgendwie Unterricht haben. Ich wollte nicht mehr die Schulbank drücken und Theorie aufsaugen, sage ich mal, sondern ich wollte mitten ins Leben, ich wollte praktisch arbeiten. Und deswegen habe ich gesagt, komm, in Köln hast du doch so viele Möglichkeiten. Die Medienlandschaft ist riesig und dann sozusagen alles mitgenommen, was Köln mir so zu bieten hatte. Ich habe in einer Online-Redaktion gearbeitet. Ich habe vor der Kamera moderiert, auch auf Bühnen, auf der Gamescom zum Beispiel moderiert. Ja, bis hin zur TV-Redakteurin. Ich habe in einer YouTuber-Agentur gearbeitet. Also ich habe einfach alles mitgenommen in diesen Jahren und habe gesehen, dass die Medienlandschaft sehr vielfältig ist. Und das ist heute auch immer noch das, was mich daran so begeistert. Also wir haben die neuen Medien, die sich gefühlt tagtäglich ändern und anpassen und weiterentwickeln. Und es ist einfach super spannend, das mitzuerleben. Deswegen fand ich Medien eigentlich immer so sehr passend für mich, auch als eine Person, die sehr kreativ arbeitet und gerne auch mal Trends und so weiter mit aufnimmt in die eigene Arbeit.
Wenn du so sprichst, könnte man meinen, dass du irgendwie schon so Ende 40 wärst mit dem, was du alles schon gemacht hast. Das ist nicht der Fall. Auf jeden Fall hast du schon einiges gesehen. Nimm uns doch mal etwas mit in diesen Bereich, in dem du ja auch heute tätig bist. Content Marketing, Suchmaschinenoptimierung oder SEO, SEA. Also ich werfe jetzt hier mit Begriffen um mich. Vielleicht kannst du einmal diese Sachen überhaupt einmal einordnen. Was ist das überhaupt?
Ja, sehr gerne. Also Content Marketing ist eigentlich ein Oberbegriff für alles, was mit Inhalten im Internet zu tun hat. Also es wird ein Unternehmen oder eine Brand vermarktet durch verschiedene Inhalte. Und als Content kann man eigentlich alles bezeichnen. Es fällt nicht nur ein LinkedIn-Post darunter. Darunter fallen zum Beispiel auch Videos, darunter fallen Fotos und Tweets und Memes. Also alles, was man sozusagen als Medium, als Werk im Internet verbreiten kann. Und das Schöne an Content Marketing ist, das ist eine Unterform von Marketing und spezialisiert sich sozusagen darauf, eben nicht plumpe Werbung zu machen oder in Werbemaßnahmen zu investieren, wie zum Beispiel in Anzeigen, sondern wirklich durch Mehrwert, durch reinen Content sozusagen zu vermarkten. Und für mich war es tatsächlich die beste Nische überhaupt, weil ich sehr schöpferisch arbeiten konnte. Also ich hatte eigentlich gar keine Ausbildung im Marketing, habe mir das alles selbst angeeignet, weil es mich von Anfang an so begeistert hat. Also damals habe ich zum Beispiel Webseiten gebaut und habe mich total begeistert für diese Nische, habe dann aber relativ schnell gemerkt, okay, da komme ich so ein bisschen an meine Grenzen, weil eigentlich ist der Aufbau immer gleich. Und im Content Marketing hat man eben den Vorteil, dass man sozusagen sich immer wieder neu erfinden kann. Und das kommt insbesondere eben Unternehmen, aber auch Personen zugute, die sagen, ich möchte Einblicke in mein Leben oder in meine Arbeit gewähren. Und das geht eben durch Content Marketing relativ gut.
Also es klingt schon mal ziemlich spannend, finde ich. Also vor allem dieser Aspekt, den du hervorhebst, dass es eigentlich immer wieder etwas Schöpferisches ist. Also dementsprechend natürlich auch kreativer, als wenn du einem ähnlich gelagerten Aufbau folgst wie bei einer Website, wobei man natürlich auch viel gestalten kann, aber schon die Form an sich bleibt die gleiche. Warum sollten sich denn jetzt aus deiner Sicht auch Juristinnen und Juristen für das Thema interessieren?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ja gerade auf dem Rechtsmarkt große Zurückhaltung herrscht, wenn das Thema Vertrieb
oder, ja, das kann man, glaube ich,
genau, Vertrieb oder Marketing einfach im Raum steht. Also da ist man noch sehr zurückhaltend.
Und dann auch noch digital.
Ja, genau, dann auch noch digital, furchtbar, dann auch noch visualisiert, also mit bunten Bildern,
ja.
Das geht gar nicht. Nein, Spaß beiseite, also es ist tatsächlich große Zurückhaltung im Moment da, aber ich glaube, dass es einfach eine Frage der Zeit ist, weil für jedes Unternehmen ist ja Sichtbarkeit im Internet relevant. Mhm. Also es ist ja wirklich mittlerweile, okay, vielleicht für den Bäcker nicht, also vielleicht für ganz, ganz viele Berufe, die wir so im alltäglichen Leben haben, für die ist es vielleicht nicht relevant, aber ich wage mal zu behaupten, dass für viele Unternehmen, die gerade in der Wirtschaft tätig sind, Sichtbarkeit unverzichtbar sein wird. Und gerade jetzt auf dem Rechtsmarkt haben wir ja immer diese Konstellation, egal ob es Kanzleien sind oder juristische Dienstleister, wir haben immer die Situation, dass wir entweder Kunden brauchen oder Mandanten. So funktioniert ja das meiste Geschäftsmodell sozusagen. Und die haben aber ihre Ansprüche in den letzten Jahren komplett verändert. Und das ist eine Entwicklung, die man wundervoll beobachten kann, wenn man zum Beispiel sich vor Augen führt, wie das früher war, wenn man Rechtsrat gesucht hat oder wenn man irgendwie juristische Unterstützung gesucht hat. Da ist man vielleicht zu der Kanzlei gegangen, die dann auf der Straße war, in der man gewohnt hat oder in der Stadt, in der man gelebt hat. Aber mittlerweile ist es so, dass sehr viele Menschen zuerst erstmal googeln. Das kennen wir wahrscheinlich, wenn wir irgendwie Kopfschmerzen haben oder irgendwelche gesundheitlichen Probleme oder irgendwas wissen wollen, dann fangen wir an zu googeln. Also wir suchen in Suchmaschinen nach Antworten, bevor wir überhaupt einen Fuß in eine Kanzlei setzen oder in eine Arztpraxis. Wir wollen erstmal gucken, okay, was ist eigentlich los? Was kann ich sozusagen alleine schon lösen an dem Problem, welches ich habe? Und dieser Anspruch hat sich tatsächlich verändert. Wir haben mittlerweile sehr, sehr viele Menschen, die online nach Rechtsrat suchen. Und für Kanzleien und juristische Dienstleister ist es natürlich super interessant, in dem Bereich natürlich dort sichtbar zu sein, wo die Zielgruppe sich aufhält. Und das ist halt nun mal zum Beispiel auf der Suchmaschine oder eben auf sozialen Netzwerken, wo ja auch sehr viele Menschen sehr viel Zeit verbringen. Ich erwische mich ja auch selber dabei, wie ich manchmal stundenlang auf LinkedIn bin. Und das ist natürlich Zeit, die dafür genutzt werden kann, dort eben aufzutauchen und auf sich aufmerksam zu machen. Und um das vielleicht nochmal zusammenzufassen, also was ich mache, ist tatsächlich Rechtstexte zu schreiben, also Texte zu verschiedenen juristischen Inhalten und diese eben auf die Anforderungen von Suchmaschinen zu optimieren. Das klingt alles furchtbar technisch, aber ist tatsächlich gar kein Hexenwerk. Man kann sehr, sehr viel einsehen, zum Beispiel wonach Menschen konkret suchen. Und man kann eben diese Suchintention bedienen anhand von Content. Und das ist sozusagen der Weg, ein Weg von vielen Wegen, um online sichtbar zu werden.
Ja, jetzt hast du schon mal ein bisschen beschrieben, was du tust. Du sagst, du arbeitest als Content-Strategin. Wie bist du denn ganz persönlich dazu gekommen, das zu machen? Und vielleicht so ein bisschen, wie können wir uns das vorstellen? Wie sieht das aus? Ich habe ein bisschen eine Vorstellung schon davon, wie man das machen kann, wenn man vor allem auf Suchmaschinen optimiert. Aber wie sieht das in deinem Arbeitsalltag aus?
Also mein Arbeitsalltag ist eigentlich relativ wenig Routine und sehr, sehr viel Neues, was eigentlich jeden Tag mit dazukommt. Ich glaube, das unterscheidet auch die Selbstständigkeit grundlegend erstmal von einem Angestelltenverhältnis. Man hat halt immer wieder mit neuen Herausforderungen zu kämpfen und muss halt eben schauen, dass die Aufträge reinkommen. Also man ist 100% auf sich allein gestellt. Und gerade bei mir war es eine Zeit lang auch so, dass ich komplett alleine das alles gestemmt habe und dementsprechend schauen musste, okay, wofür stehe ich eigentlich? Wie positioniere ich mich eigentlich? Also das sind solche Fragen, die dann damit einherkommen. Tatsächlich ist es aber für mich der beste Weg gewesen, Content-Strategin zu werden, weil ich eben nicht nur strategisch arbeite, wie der Name das schon sagt, sondern eben auch juristisch, also mit meinem juristischen Background sozusagen arbeite und gleichzeitig aber auch gestalterisch. Und das war mir sehr wichtig, dass ich irgendwie visuell arbeite. Ich bin ein sehr, sehr visueller Mensch. Ich habe früher auch im Jurastudium sehr visuell gelernt, also gar nicht so sehr mit reinen Textbüchern, mit den dicken Lehrbüchern, die man so kennt, sondern auch sehr, sehr viel mit Auszeichnungen. Und diese drei Kompetenzen kann ich eben als Content-Strategin miteinander verbinden. Und was ich eben sehr, sehr oft mache, ist gerade in strategischen Bereichen beratend tätig zu werden. Und was ich auch mache, ist eben den Content umzusetzen. Also da kommen ganz viele verschiedene Disziplinen rein, die in großen Unternehmen wahrscheinlich auch mehrere Menschen übernehmen.
Ja, mit Sicherheit. Wie sah denn dein Prozess aus? Also wie hast du das alles geschafft? Du hast schon so ein bisschen angedeutet, du hast dir Dinge selber beigebracht. Jetzt hast du ja irgendwie mal im Medienbereich angefangen, dann Jura studiert und jetzt bist du parallel zum Studium als Content-Strategin selbstständig tätig. Wie waren so die einzelnen Schritte, wie du da hingekommen bist?
Vieles war für mich Learning by Doing tatsächlich. Also das war sehr, sehr viel auf Fehler basiert, die ich dann sozusagen ausbügeln durfte. Ich bin mittlerweile sehr dankbar für Fehler, die ich in der Selbstständigkeit gemacht habe, denn ich hatte gar keine Mentorin oder irgendwie eine Vorbildperson oder einen Ansprechpartner. Also weder im Familienkreis noch im Bekanntenkreis. Ich hatte eigentlich nie eine Person, zu der ich hochgeschaut habe, sondern habe eigentlich immer so dieses Ideal für mich selbst gehabt, dass ich gesagt habe, ich möchte zum Beispiel relativ frei sein in meiner Arbeit. Ich möchte gestalterisch tätig werden. Ich möchte vielleicht auch auf neue Trends reagieren und das halt schnell adaptieren können, was sehr oft in großen Unternehmen mit vielen Prozessen gar nicht so schnell möglich ist. Und habe mich dann sozusagen entschieden, mich selbstständig zu machen. Das war aber tatsächlich eher eine mutige Entscheidung, würde ich sagen. Also ich bin wirklich mit relativ wenig Wissen und sehr viel Optimismus in die Selbstständigkeit gestartet und das eben zu einem sehr frühen Zeitpunkt im Studium, weil ich einen Ausgleich gesucht habe. Also am Anfang war die Motivation eigentlich nur, dass ich einen Ausgleich haben wollte zum eher trockenen Jurastudium und gleichzeitig auch ein bisschen was dazu verdienen wollte. Und mittlerweile hat sich das Ganze zu einem riesigen Business entwickelt. Also mit der hohen Nachfrage hätte ich auf dem Rechtsmarkt auch nicht gerechnet.
Ja, ich glaube, du hast bestimmt auch jetzt geschafft, ein Stück weit den Bedarf mitzuschaffen, ja? Also das ist ja immer so die Frage, ist das ganz von alleine schon da oder ist es dann auch gerade dadurch, dass eben bestimmte Leute mit ihrem Business für ja Transparenz sorgen oder Themen sichtbarer machen, so wie du das eben gemacht hast, zum Beispiel mit dem Thema Content Marketing, dass dann doch auch ein Bedarf dadurch entsteht. Also wir hatten das Thema mit Legal Design auch. Also war jetzt der Bedarf die ganze Zeit von Anfang an da oder haben wir vielleicht auch dafür gesorgt, dass die Leute sich bewusster werden über ihre eigenen Bedarfe und die dadurch irgendwie mitkreiert quasi. Ich glaube, da hast du wahrscheinlich schon ganz wesentlichen Teil auch geleistet. Ich glaube, dass sich viele nicht vorstellen können, wie so eine Selbstständigkeit aussieht. Man ist ja nicht auf einmal da und sagt so, hängt sich jetzt ein Schild draußen an die Tür und sagt, ich bin jetzt selbstständig, liebe Kunden, kommt zu mir. Wie schaffst du das denn selber? Wendest du deine eigenen Sachen quasi auch auf dich an, dass du im Grunde genommen selber Content Marketing für dich betreibst, um die Kunden zu dir zu bringen? Wie stellst du das an?
Ja, tatsächlich mache ich Content Marketing auch für mich. Also ich habe eigentlich von Anfang an nur auf Content Marketing gesetzt. Ich habe eigentlich immer nur versucht, Mehrwert zu liefern zu den Themen, die mich selbst begeistert haben. Ich bin eine Person, die sehr stark davon überzeugt ist, dass Begeisterung ansteckend ist. Und dass, wenn Menschen merken, dass man etwas mit Leidenschaft macht und gerne macht und überzeugt von etwas ist, dass das tatsächlich auch andere mitziehen kann. Und habe seit Tag 1 eigentlich immer Content produziert. Also das ist am Anfang vor allem so meine Haupttätigkeit gewesen. Das finden viele wahrscheinlich erstmal total ungewöhnlich, weil man verdient natürlich am Anfang auch gar kein Geld damit. Man liefert und schießt diese Informationen und dieses wertvolle Wissen in die Welt und verlangt aber nichts zurück. Das ist aber genau das, was im Content Marketing eben die Strategie ist, dass man eben versucht, den Mehrwert zu liefern, ohne zu erwarten, dass die Leute jetzt einem die Tür einrennen und alle sofort irgendwie mandatieren wollen. Das passiert nicht auf Anhieb, das hat mit Vertrauen zu tun und man muss sich Vertrauen natürlich auch im Internet, auch aus sozialen Netzwerken erstmal aufbauen. Und gerade in der Selbstständigkeit gibt es ja ganz viele Vor- und Nachteile. Unabhängig davon, dass ich das in einem sehr jungen Alter gemacht habe, gibt es natürlich Risiken, die damit einherkommen, aber eben auch Chancen. Und ich sehe gerne die Chancen im Leben. Leben, also tatsächlich auch in anderen Bereichen, bin ich eher der Optimist. Ich glaube aber gerade jetzt für die jüngeren Zuschauer, die sich vielleicht heute die Frage stellen, möchte ich vielleicht mal die Selbstständigkeit angehen oder möchte ich lieber ein Angestelltenverhältnis? Ich glaube, dass man sehr motiviert und auch ein Organisationstalent sein muss, da es in der Selbstständigkeit manchmal kein Wochenende gibt und manchmal auch kein Feierabend und vor allem niemanden, der einem so über die Schulter schaut. Deswegen, ja, es ist, glaube ich, je nach Person auch unterschiedlich. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich sehr, sehr gerne allein arbeite und dass ich auch nicht so große Probleme habe, diszipliniert zu sein. Also mich motiviert es tatsächlich, sehr viel auf dem Schreibtisch zu haben. Das lässt mich morgens früh aufstehen, weil ich weiß, ich muss heute so viel erledigen, um eben bestimmte Kunden nicht zu enttäuschen. Und das kann ein Druck sein, mit dem man vielleicht nicht umgehen kann oder nicht umgehen möchte. Da kann es zum Beispiel auch ganz, ganz andere Wege geben, die man einschlagen kann.
Ja, also ich finde es total interessant, vor allem, weil du das einfach so jung gemacht hast. Ja, also gehört schon eine ordentliche Portion Mut dazu. Und ich erinnere mich selber an den Schritt. Es war deutlich später erstens und zweitens nicht alleine. Und das muss man halt schon irgendwie hinkriegen, da mit der Leistung so rauszugehen, dass man sagt, so, und jetzt bin ich hier die einzige Person, die ihr irgendwie buchen könnt letztlich. Würdest du denn sagen, es hat sich gelohnt? Also es klang zumindest so, als ob du eigentlich sehr, sehr viele Anfragen bekommst und die gar nicht bewältigen könntest.
Genau, also das war eine Zeit lang auch sehr problematisch, denn man muss natürlich auch aufpassen, gerade in der Selbstständigkeit und gerade wenn man alleine ist, dass man sich nicht überarbeitet. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Und gerade wenn es auch um das Jurastudium geht, das man ja irgendwie nebenbei auch macht und vielleicht auch ein, zwei Projekte, die man ehrenamtlich macht, da kommt so viel zusammen, dass ein Tag manchmal nicht reicht. Und ich muss auch wirklich sagen, es gab Momente, in denen ich gesagt habe, ich schaffe das alles nicht mehr. Also es ist vollkommen in Ordnung, da eben auch offen drüber zu sprechen. Ich finde, generell wird sehr, sehr wenig über mentale Gesundheit gesprochen. Es wird sehr wenig auch gerade in der Selbstständigkeit oder in diesem Kontext über Gesundheit gesprochen und bei mir hat es definitiv auch Spuren hinterlassen. Mittlerweile bin ich auch nicht mehr allein tatsächlich. Mhm. Ich habe mittlerweile, als ich so ein paar Mal vor einem Burnout stand, habe ich gesagt, gut, jetzt ist wirklich der Zeitpunkt, das ist ein Zeichen, jetzt brauche ich Unterstützung und habe mich dann sozusagen an zwei Kommilitonen gewandt und wir haben sozusagen jetzt ein kleines Team, bestehend aus 3 Leuten mit mir zusammen und ich mache das Ganze nicht mehr allein und das ist eine super, super gute Entlastung. Also ich kann jedem nur empfehlen, wenn ihr die Möglichkeiten habt, dann achtet mehr auf eure Gesundheit, indem ihr euch Unterstützung holt, egal in welcher Form.
Das sind ja schon mal schöne Neuigkeiten, also dass das Business an der Stelle auch noch wächst und du jetzt schon mit einem kleinen Team zusammenarbeitest. Jetzt kommen wir mal vom Content Marketing auf den zweiten großen Begriff, nämlich Personal Branding. Das haben natürlich auch schon sehr viele Leute gehört. Und da ist meine Frage, wie wichtig ist das denn heutzutage? Und ja, in welchem Verhältnis steht das jetzt eigentlich zu Content Marketing?
Ja, Personal Branding kommt ja eigentlich aus dem Branding. Das kann man natürlich auch unter dem Bereich Marketing fassen. Jetzt werden die ganzen Designer mich wahrscheinlich steinigen und sagen, das ist nicht Marketing, das ist Design und das ist Markenaufbau. Also das ist ja alles so ein bisschen fließend, sage ich mal. Die Übergänge sind sehr fließend. Ich denke, dass Personal Branding tatsächlich ein super interessantes Thema ist und definitiv auch ein Teil meiner Arbeit, da ich mich ja auch fragen muss, wie kann man eine Person oder ein Unternehmen richtig positionieren. Und gerade ja in unserem digitalen Zeitalter geht es eben nicht nur darum, fachliche Kompetenz zu zeigen, zum Beispiel auf einer Website zu zeigen, wie viele Jahre Erfahrung man hat oder welche Schwerpunkte man hat, sondern es geht sehr, sehr viel auch um Sympathie. Und das kann man eben aktiv beeinflussen. Also wir haben, das sage ich immer ganz gerne, wenn ich über Personal Branding spreche, wir haben in unserem Leben, in unserem Offline-Leben, haben wir schon eine Personal Brand, genauso auch online. Wir sind alle eine Personenmarke und wir haben jetzt die Möglichkeit, diese Marke online aktiv zu beeinflussen, also wirklich mitzusteuern und mitzubestimmen, wie andere uns wahrnehmen. Denn unabhängig davon, ob wir es wollen oder nicht, werden wir im Leben immer mit bestimmten Eigenschaften oder Themen assoziiert. Und ich glaube, dass es ein guter Marketingkanal sein kann, sich da vielleicht auch mal grundlegend Gedanken zu machen, mit welchen Themen möchte ich denn assoziiert werden und mit welchen vielleicht gerade auch nicht. Also da gibt es auch ganz viele Beispiele von Menschen, die in bestimmte Schubladen gesteckt werden, in die sie gar nicht wollen. Also Themen, die sie eigentlich überhaupt nicht begeistern. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich schon sagen würde, dass ich durch meine Personal Brand sehr stark profitiert habe in meiner Selbstständigkeit. Und mittlerweile ist es so, dass sogar mehr als 90% meiner Anfragen zumindest über LinkedIn kommen. Mhm. Das heißt, ich weiß, dass Menschen mich kennen und vielleicht auch mögen, bevor sie überhaupt Kontakt mit mir aufnehmen. Und das ist ein Vertrauensvorschuss, den man so eigentlich nicht hat. Und deswegen kann ich jedem nur empfehlen, sich da Gedanken um das Thema Personal Branding zu machen.
Ja, das ist halt auch etwas, was mir bei dir sehr stark aufgefallen ist. Also wo ich auch davon ausgehe, naja, die Leute sehen halt, was du tust, haben das Gefühl, dich auch schon zu kennen. Und dann möchte man mit dir als Person zusammenarbeiten. Und ich kenne das andersrum auch, dass viele auf unser Unternehmen kommen, weil sie meine Mitgründerin oder mich halt schon mal gesehen haben und kennengelernt haben. Und dass es dann doch eher so den Sogeffekt vielleicht hat und auf das Unternehmen ausstrahlt. Von daher kann ich das auch nur unterstützen. Und auch das Thema, was du gerade angesprochen hast, für welche Themen möchte man stehen und für welche Themen möchte man nicht stehen. Das ist auch etwas, was mich immer sehr viel bewegt hat, weil es so Themen gibt, wo ich denke, naja, also das ist nicht, dass ich nicht wichtig finde, aber das ist jetzt nicht mein Thema, für das ich mich verkämpfe oder für das ich halt irgendwie öffentlich wahrgenommen werden möchte, sondern meine Themen sind Legal Design, Digitalisierung im Rechtsbereich und dergleichen, ne? Und dann möchte man halt nicht irgendwie zu anderen Themen, die vermeintlich auch zu einem passen würden, öffentlich sprechen. Und ich glaube, bei dir ist das mit Sicherheit genauso. Von daher auch das eine sehr, sehr wichtige Botschaft. Man muss da schon irgendwie das Narrativ bei sich halten. Kommen wir mal zu einem anderen Thema, was du vorhin schon mal angeteasert hast, weil du deine Straße auf dem Land so schön findest und ihr aufs Land gezogen seid generell, da ihr, also du meinst, dich und dein Partner beide remote arbeitet. Wie wichtig ist denn dieses Remote-Arbeiten? Das klingt bei dir immer wieder raus. Ich habe das auch schon in einigen Beiträgen gesehen. Also was für eine große Rolle spielt das für dich und vielleicht auch für deine Generation, wenn man das so verallgemeinern kann?
Also tatsächlich habe ich den Begriff Remote das erste Mal gehört, als ich auf LinkedIn angefangen habe, so ein bisschen aktiver zu werden. Ich habe davor auch schon Remote sehr viel gemacht. Ich wusste nur nicht, dass das ein Thema ist. Also ich wusste nicht, dass es dafür einen Begriff gibt und eine ganze Bewegung und digitale Nomaden und alles. Also das war alles für mich tatsächlich erst zum ersten Mal über LinkedIn ein Thema. Und ich habe eigentlich während der Studienzeit schon sehr, sehr viel unternommen. Also ich bin immer in den Semesterferien gereist. Also das war schon immer ein sehr, sehr großer Wunsch von mir, so dieses Fernweh sozusagen, ja, zu erfüllen. Also ich hatte immer schon das Verlangen, mal was anderes zu sehen, von unterwegs meine Vorlesungen zu besuchen. Ich muss auch dazu sagen, mir hat die Corona-Pandemie sehr in die Karten gespielt, da ich dadurch natürlich Online-Vorlesungen hatte und die hatte ich vorher nicht. Also an der staatlichen Uni war das kein Thema. Und es war tatsächlich, ja, sehr interessant zu sehen, wie von heute auf morgen alles einmal von zu Hause aus möglich war. Und für mich war das natürlich ein Zeichen und ich habe gesagt, so, jetzt packe ich meine Koffer und bin weg und bin erstmal am anderen Ende der Welt und mache von da aus meine Vorlesungen und lerne von da aus und habe auch meine Selbstständigkeit kurz vor der Corona-Pandemie gegründet gehabt, sodass ich ja von Anfang an eigentlich remote war. Also meine Selbstständigkeit war niemals darauf ausgelegt, in einem Büro stattzufinden. Also den Umweg hatte ich nie, sondern ich habe immer schon gewusst, ich möchte einen Laptop dabei haben, ich möchte meine ganze Arbeit in einem Koffer gepackt mit mir mitnehmen können, wenn ich verreise und möchte einfach die größtmögliche Freiheit haben und die Ortsunabhängigkeit ist natürlich ein Teil davon.
Ja klar, das ist natürlich auch der Vorteil bei dieser Art von Jobs, das muss man dazu sagen, das können natürlich ganz, ganz viele Leute einfach gar nicht machen, aber gerade bei diesen Jobs, ja, die du machst, auch die wir machen, wo man eigentlich nur einen Laptop braucht, bietet es sich natürlich an. Jetzt müssen wir aber mal, nachdem wir wirklich sehr viele positive Worte über die Selbstständigkeit gehört haben und dergleichen, mal trotzdem Blick auf deine Realität werfen, denn du studierst ja auch noch Jura. So aus meiner Perspektive muss ich sagen, ich finde, das ist ein Studium, wo man wahnsinnig wenig Raum hat, um parallel wirklich noch nicht juristischen Tätigkeiten nachzugehen. Also einen Nebenjob zu machen, ja, eine Sache, ne? Aber so wie du jetzt gerade auch über das Business sprichst, ist das ja schon ein sehr, sehr großer und wesentlicher Teil. Also wie kriegst du das alles unter einen Hut? Kriegst du es unter einen Hut? Oder merkst du, dass es doch irgendwie eigentlich zu viel ist?
Also das sind sehr viele Fragen auf einmal. Ich möchte super viel dazu sagen. Ich hoffe, ich krieg's zusammen. Tatsächlich hast du vollkommen recht. Das Jurastudium, zumindest an den staatlichen Unis, ist noch relativ unflexibel. Und alles geht ja gerade in der Arbeitswelt vor allem in Richtung Flexibilität. Also ob es jetzt die Vier-Tage-Woche ist, ob es Vertrauensarbeitszeit ist, Homeoffice. Also das sind ja alles sozusagen Themen, die in die Flexibilität mit einspielen. Und ich glaube, dass die Unis da auf jeden Fall Nachholbedarf haben. Und tatsächlich ist das Jurastudium, speziell das Jurastudium, ja auch ein riesiges Zeitinvestment. Also man muss sich das mal vorstellen. Gerade im Bachelor-Master-System hat man ja 3 Jahre Bachelor. Vielleicht hängt man dann noch was hinten dran, aber man ist eigentlich dann schon ready fürs Berufsleben, während man im Jurastudium schon gut und gerne mal so 6 bis 10 Jahre. Ich habe da ein paar Statistiken gesehen. Also da ist man schon echt lange mit beschäftigt. Und ich bin ja der festen Überzeugung einfach, dass es nicht für alle Menschen, die juristisch arbeiten, unbedingt die Befähigung zum Richteramt braucht. Also tatsächlich muss man nicht so lange studieren, um zum Beispiel an der Schnittstelle zu arbeiten, an der ich gerade arbeite. Aber auch in ganz vielen anderen Bereichen frage ich mich, ob es wirklich notwendig ist, dass man das Referendariat macht und das zweite Staatsexamen. Also da kann man auf jeden Fall noch einiges machen und ändern. Für mich ist es tatsächlich so gewesen, dass ich das Jurastudium in einer Zeit vorwiegend gemacht habe, in der ich von zu Hause aus arbeiten konnte. Und das war für mich tatsächlich eine Zeitersparnis, die ich dann an anderer Stelle natürlich investieren konnte, wie zum Beispiel in die Selbstständigkeit. Aber es kommen ja auch ganz viele andere Vorteile damit einher. Durch die Online-Vorlesungen hatten wir ja die ganzen Vorteile, die wir auch im Arbeitsleben mit Remote Work haben. Also dass man zum Beispiel die ganze Pendelei nicht hat für die Menschen, die jetzt nicht gerade an der Uni wohnen. Aber auch das ganze Thema Inklusion, auch das ganze Thema digitale Kompetenzen, das sind alles wichtige Themen, die damit einherkommen. Und ich fand den Schritt auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und richtig. Und dass uns eine Pandemie dazu gebracht hat, diesen Schritt zu wagen an der Uni, ja, es ist zwar schade, aber tatsächlich war es auch der notwendige Schub in die richtige Richtung. Also bin ich doch relativ froh, dass ich in einer Zeit sozusagen studiert habe, in der ich beides zeitlich machen konnte. Und natürlich war es eine Herausforderung. Ich glaube, dass kein Selbstständiger irgendwie unterfordert ist. Also, dass man immer was zu tun hat, ist ja klar. Man muss aber auch schon sehr motiviert sein. Also für mich war es, wie gesagt, sehr schwierig, das ab einem gewissen Zeitpunkt alleine zu machen. Und es gab auch natürlich Tage und Wochen, in denen ich das Studium komplett vernachlässigt habe. Also alle, die jetzt mit dem Gedanken spielen und sagen, ich gründe mal easy einfach ein Unternehmen neben dem Jurastudium. Mhm. Also erstmal Chapeau, wenn Leute das machen. Ich finde das wirklich toll. Ich finde, da kann man unheimlich viel an Erfahrung mitnehmen. Aber es ist definitiv ein Investment und nicht nur von Zeit.
Ja, in der Tat. Würdest du insgesamt sagen, dass es im Jurastudium mehr Raum für kreative Tätigkeiten bräuchte?
Definitiv. Ich würde sagen, dass auch viele juristische Berufe, nicht nur die, die in den letzten 3 Jahren entstanden sind, komplett unsichtbar sind an der Uni. Und dass diese kreativen Berufe gar nicht erst als Option dargestellt werden. Also ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an die ersten Wochen im ersten Semester tatsächlich an der Uni, wo es dann darum ging, was kann man eigentlich mit dem Studium später machen? Und dann wurden so die Standardberufe aufgezählt. Mhm. Ja, man kann Anwalt werden, man kann Staatsanwalt werden, man kann auch Richter werden und mit ganz viel Glück kann man auch Unternehmensjurist werden. Aber mehr kam da einfach nicht. Und ich habe mich ehrlich gesagt in den klassischen Berufen einfach nie gesehen. Und das hat mich im Hinblick auf das Jurastudium auch am Anfang sehr verunsichert, weil ich dachte, möchtest du jetzt echt Richterin werden? Willst du das eigentlich, diese Verantwortung? Oder möchtest du wirklich Anwältin werden und dann vielleicht in einer Großkanzlei arbeiten und dann aber nur noch arbeiten und vielleicht Überstunden machen? Also das war für mich alles nicht so greifbar. Und ich glaube, dass unser Rechtsmarkt mittlerweile sehr, sehr viele andere Möglichkeiten und Chancen bietet, wie zum Beispiel die Legal Engineers, wie zum Beispiel das ganze Thema künstliche Intelligenz oder auch die Schnittstelle zum Legal Design oder gerade bei mir zum Marketing. Da gibt es unglaublich viele, teils unsichtbare Kompetenzen, die auch an Unis gar nicht so wirklich als Option dargestellt werden. Also ich glaube, dass da noch sehr, sehr viel Nachholbedarf ist und ich freue mich sehr auf die Zukunft, in der solche Berufe dann auch beliebter werden und von vielen gewählt werden.
Und ich glaube, dass du einen ganz großen Beitrag leisten wirst, dass diese Berufe auch eine gewisse Sichtbarkeit erlangen. In diesem Sinne, liebe Sue, ich danke dir für die Einblicke in deine Arbeit und ich freue mich auf deine nächsten Beiträge auf LinkedIn und Co. Viel Erfolg bei deiner Selbstständigkeit und natürlich auch im Juristischen. Schön, dass du da warst.
Vielen Dank für das tolle Gespräch. Das hat mir viel Spaß gemacht.
Das war Sue Reiter. Wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur 2 Sekunden und hilft enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich gerne oder folge dem Link, den ich euch in den Shownotes verlinkt habe.